Aber wir wollen heute über die Dankbarkeit reden, und zwar auch bezüglich des Abendmahles. Ich werde darauf am Ende noch zurechtkommen. Ich habe dafür den Text gewählt aus Lukas 17, von Vers 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Die blieben im gehörigen Abstand stehen und riefen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns! Jesus sah sie an und befahl ihnen: Geht zu euren Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er merkte, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sie vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Ja, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen als dieser Samariter? Und dann sagte er zu dem Mann: Stehe auf, dein Glaube hat dir geholfen. Liebe Gemeinde, es ist sicherlich schwer verständlich, dass diese 9 Männer nun geheilt worden waren und nicht dem Retter gedankt haben. Starkes Stück nicht. Ja. Schwer verständlich, aber wenn ihr nun meint, ich stünde hier und mache nun den erhobenen Zeigefinger und sage: Nun seid ihr auch mal schön dankbar, ja, dann wäre das ein Irrtum. Ich habe meine Verkündigung nie gesehen, andere Leute zu belehren, sondern ich möchte gemeinsam, dass wir gemeinsam über etwas nachdenken, gemeinsam erkennen, was Gott uns in unserem Leben hinein sagen will. Und da bin ich nur ein bisschen der Helfer. Mehr bin ich und war ich nie. Aber stellen wir uns zunächst einmal vor, meine Lieben. Da waren 10 Menschen, die hatten auch ihre Vorstellungen vom Leben. Die hatten auch ihre Lebensbahn vorgenommen. Die hatten Pläne, wie das Leben sich gestalten wird. Und dann kam diese Krankheit, dieser Aussatz, der damals bedeutete, dass man von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde wegen der Ansteckungsgefahr. Aber man war weg. Das Leben hatte sich geändert, und zwar radikal. Versteht ihr? Ich denke, das muss man sehen und damit muss man fertig werden. Ich kann mir vorstellen, dass manche, vor allen Dingen auch Ältere, das schon erlebt haben. Dass man so seine Pläne hatte, seine Vorstellungen hatte, wie das Leben so wird. Und dann kommt irgendetwas und haut einem alles zusammen. Das Leben ändert sich und man muss damit fertig werden. Eines hatten diese 10 aber kapiert. Sie haben kapiert: Wo kann ich mir Hilfe holen? Wer ist es, der mir Hilfe geben kann? Und da ist dieser Jesus, dieser Rabbi Jesus, von dem wir gehört haben, dass er heilen kann. Und wenn der in die Nähe kommt, dann müssen wir auf, dann geht's los. Und da sind diese 10 eben an den Wegrand gestanden und haben gerufen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und dann heißt es so wunderschön: Und Jesus sah sie an und sagte ihnen, befahl ihnen: Geht zum Priester und lasst euch retten. Mein Lieben, er sah sie nur an. Da hat er keine Hand aufgelegt. Da hat er nichts gemacht, was da in irgendeiner Weise nun durch Direktübertragung an Kraft hätte passieren können. Er sah sie an und ja. Und diese Hürde mussten sie ja nun auch überstehen. wir sollen zum Priester gehen. Wir haben doch den Aussatz noch. Ja, wie soll denn der so weggehen? Aber das muss man den Zehn nun auch positiv lassen. Sie haben es gewagt. Und wenn man, ich denke, in einer solchen Situation ist, dann riskiert man alles. Und das ist nun auch passiert. Und ich denke, wie gesagt, wenn uns Dinge passieren, die den Lebenslauf zu ändern, dann müssen wir auch wissen, wo wir hingehen können. Dann dürfen wir auch wissen, wer da ist, der uns helfen will, der uns Kraft schenken will. Und auch das sollen wir als erstes meines Erachtens hier aus dieser Geschichte lernen. Aber was mich interessiert hat, war die Frage, warum haben die Neuen eigentlich nicht gedankt? Warum? Kann man das verstehen? Aber nun will ich euch wieder hineinnehmen in das Überlegen. Überlegt, was da passiert ist. Sie waren zum Priester, der Priester hat gesagt, ihr seid gesund. Und dann sind sie wieder in ihre Familie gekommen. Ja, die haben sich gefreut, die Familie hat sich gefreut. Gar keine Frage, dass sie sich gefreut haben. Aber dann waren sie wieder hineingenommen in die Familie. Ja, und da war so viel liegen geblieben. Da musste das dann noch gemacht werden und dieses und jenes. Ja, meine Lieben, der Alltag hatte sie wieder. So geht das nicht. Eine Geschichte zu einer alltäglichen Situation, zum Wohl allerseits. Danke. Ein Junge war im Garten über eine Halke gestolpert und hatte sich an deren Spitze fast ein Auge ausgestoßen. Die Mutter erzählte das einem Bekannten und sagte dabei, dass sie dem Gärtner, der die Halke hatte liegen lassen, den nötigen Denkmittel gegeben habe. Aber eins fehlt noch, sagte der Bekannte. Den Kleinen habe ich natürlich auch gehörig zur Vorsicht ermahnt, sagte daraufhin die Mutter. Eins fehlt noch, lautete wieder die Entgegnung. Nun, ich sage mir selber, dass ich auf das Kind besser hätte aufpassen müssen, gestand etwas kleinlaut die Mutter. Wiederum, aber eines fehlt noch. Ja, was denn? Dem Herrn zu danken für die gnädige Bewahrung. Und meine Lieben, wie steht's in unserem Alltag? Sind wir dankbar für so viele kleine Dinge in unserem Leben, die passieren, die uns geschenkt werden, die uns gegeben werden? Ja, das passiert, nicht? Ich denke, das ist das Zweite, meine Lieben, was uns dieser Text sagen darf. Auch im Alltag hinein hat der Dank seine Berechtigung. Nun seid ihr hier heute, ja? Hätte nichts passieren können, dass ihr nicht hier seid? Versteht ihr? Ist es euer Verdienst, dass ihr hier seid? Hätte nichts passieren können, irgendetwas, das ihr nicht hättet hier können. Versteht ihr? Dass wir mal kapieren, die Dinge sind nicht selbstverständlich, die passieren. Da können auch ganz andere Dinge passieren und manche können davon ein Lied singen. Jesus sagte dem Samariter ein seltsames Wort. Er sagte ihm, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Bedeutet das, dass er den anderen nicht geholfen hat? Sind die wieder krank geworden? Kann ich mir nicht vorstellen. Undenkbar. Gott macht keine Rache. Wo er hilft, hilft er. Aber denkt einmal nach. Was ist ein Leben ohne Dankbarkeit? Was ist ein Leben von Menschen, die nicht dankbar sein können? Die alle selbstverständlich nehmen, ja viel mehr, die an allem etwas zu kritisieren haben. die immer etwas finden, wo es was da und dies und jenes. Kennen wir sie? Versteht ihr? Das ist das Entscheidende und Wesentliche. Dass wir einfach spüren und merken, wie dankbar wir sein dürfen für unser Leben. Ob das 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre sind, ist dabei vollkommen unwesentlich. Ja. Es ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk, dass dieser Gott und dass dieser Gott in Jesus Christus uns dann als Helfer mitgibt und zugibt. Ich denke, wir alle haben Grund zur Dankbarkeit. Natürlich passiert, je älter man wird, ja, und wenn ich so wie ein Dampfross schnaufend hinter meiner Frau herlaufe, ja, und sie geht da davon, ja, dann habe ich keine Dankbarkeit, nicht? Dann muss ich schnaufen. Aber wenn ich dann gleichzeitig sehe, wie eine mit einem Rollator nebenher kommt, dann bin ich wieder dankbar, dass ich keinen Rollator brauche, nicht? Ja, versteht ihr? Alles eine Frage des Vergleiches. Dass wir spüren und merken. Immer die Frage, wo wir hinschauen. Ja? Wir können immer hinschauen, wo es Leute gibt, die haben mehr. Und wir haben auch dieselbe Möglichkeit, hinzuschauen. Und es ist mir am allerliebsten, wir schauen weder da noch dahin, sondern wir schauen auf unseren Herrn und danken ihm für alles, was er uns gibt und schenkt. Ich denke, dass in allen Situationen diese Dankbarkeit sein darf. Und wenn ein Dietrich Bonhoeffer in seinem Gefängnis vielleicht den Tod vor Augen dichten kann, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dann ist das eine Form der Dankbarkeit, wie sie großartiger nicht sein kann. Und wie sie uns einfach mitgeben kann, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Kann uns ja passieren. Und das will ich auch gleich auch erzählen. Ich will euch erzählen von einem Klassenkameraden von meinem Vetter. Wir hatten 5 Klassentreffen für die 75. Jahre. Und man wollte da einen Gottesdienst haben, das habe ich dann gemacht. Aber ich habe dann zu meinem Klassenkameraden gesagt, Günther, du kommst, und es kam ja auch, aber du kommst nicht nur, du erzählst von deinem Leben, du erzählst, was dir passiert ist. Und das hat er auch gemacht. Und die Kirchendienerin hat hier gesagt, es wäre der großartigste Gottesdienst gewesen, den sie je erlebt hätte, aber nicht wegen mir, wegen dem, wie mein Vetter hier erzählt hat von seinem Leben. Er hatte an einem Sonntag das große Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Er war erfolgreicher Präsident des Bundesverbandes der Zimmerer. Darauf war er mit Recht stolz. Aber einen Tag später hat es seinem Arzt eröffnet, dass er Krebs habe. Und auf seine Frage, wie lange er noch zu leben habe, sprach der Arzt von 3 bis 4 Monaten. Und dann hat er gesagt, Krebs, du besiegst mich nicht. Du machst mein Leben nicht kaputt. Er hat sich operieren lassen, war ein Darmkrebs, und hat aber gesagt, keine Chemo, keine Bestrahlung. Ja. Ich möchte sagen, das sollte man nicht verallgemeinern. Das mag auch bei Darmkrebs sicher berechtigt sein. Ich kenne auch Leute, die haben Chemo und Bestrahlung und leben heute und sind gesund wieder. Ja? Das gibt es auch. Also, das möchte ich nicht verallgemeinern, aber der Grund, weshalb er es gemacht hat, hat gesagt, ich möchte jeden Tag dankbar aus der Hand meines Gottes nehmen und ihn dankbar erleben. Und das hat er auch gemacht. Und als er das uns erzählte, waren es keine 3 Monate, meine Lieben, es waren 3 Jahre. Aber dann ist doch die Zeit gekommen und dann hat ihn der Krebs eben doch genommen. Aber dann ist er nicht traurig gewesen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gemeinsam die Trauerfeier zusammengebastelt. Und da war das Entscheidende eben, dass er sich freute auf die Herrlichkeit Gottes. Dass er sich freute, diese Herrlichkeit Gottes, von der er überzeugt war, bald erleben zu dürfen. Wenn Gott ihn nun wegnimmt, so traurig das an sich der Verlust gegenüber seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln war. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir uns nicht besiegen lassen von den Dingen, die uns Not machen können. Dass sie nicht unser Leben beherrschen, sondern dass wir erkennen und dankbar erkennen, dass wir einen Herrn haben, der uns hilft. Dass wir einen haben, der mit uns ist. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen und ich bin ja ein Geschichtenerzähler und ich tue das, meine Lieben, weil die Bibel voller Geschichten ist. Ich habe vor einiger Zeit die Sure 11 im Koran gelesen. Das ist die Josefsgeschichte. Lest sie mal und lest die gleiche Geschichte von Josef in der Bibel. Da bin ich froh, dass ich die Bibel habe. So herrlich, wie sie da erzählt wird und so herrlich, wie es da ist. Und wenn ich das vergleiche, aber... Ja. Versteht ihr? Das ist einfach wichtig, dass wir, wenn ich Geschichten erzähle, diese Bibel einfach in die Gegenwart hereinhole. Die Bibel ist Glaubenszeugnisse von Menschen der damaligen Zeit. Und was ich erzähle, sind Glaubenszeugnisse in der heutigen Zeit. Und da war ein Pfarrer, der hat im Zuchthaus eine Predigt gehalten und hat dabei erzählt, dass er selber ein Freudentagebuch führe. Ein Gefangener hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, ja, also im Zuchthaus ein Freudentagebuch, aber ich will es mal versuchen, ja. Und nach der Zeit, als der Pfarrer die ersten Einträge liest, sagt er, Sie dämpfen die aufkommende Freude immer mit einem Aber. Lassen Sie sich doch rücksichtslos freuen. Und von daher wird das Heft wirklich ein Freudentagebuch. Er freut sich über das Jauchzen der Kinder, das durch ein Fenster hereindringt. Freut sich über seinen Besuch seines Bruders. Freut sich über ein gutes Essen. Der Brief einer Mutter, die immer noch an ihn glaubt, auf die Singstunde und. Warum ich das erzähle, brauche ich euch nicht sagen, nicht? Lernen wir doch wieder uns zu freuen? Lernen wir doch wieder, die kleinen Dinge wichtig zu nehmen in unser Leben. Lernen wir doch, wie reich wir sind in unserem Leben, was uns alles gegeben und geschenkt wird. Ich möchte abschließen mit noch einer Geschichte, die mich außerordentlich beeindruckt hat, von Wilhelm Busch, dem Pfarrer. Und da ist immer gut, nicht? Ja, aber das ist eine besondere Geschichte. Er erzählt folgende Begebenheit. Einen Augenblick zögerte ich in dem dunklen Hausgang. Den ganzen Morgen bin ich durch die Gemeinde gegangen, um meine Gemeindeglieder kennenzulernen. Und nun kommt es mir einmal zum Bewusstsein, ich bin müde, hundemüde. Da hinten im dunklen Hinterzimmer soll ein alter, blinder Mann wohnen. Ich habe fast keine Kraft und keinen Mut mehr zu diesem Besuch. Was wird der erst klagen und schimpfen? Und dann fasse ich mir durch ein Herz, überquere den kleinen dunklen Hof, betrete die düstere Korbmacherwerkstatt. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Da hinter den Bergen von Körben und zerbrochenen Stühlen erhebt sich ein alter Mann. Als er steht, sehe ich, dass es eine stattliche Erscheinung ist. Erloschene Augen richten sich fragend auf mich. Guten Tag. In der neue Pfarrer der Gemeinde. Da geht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht. Freundlich lädt er mich auf einen niedrigen Hocker zum Sitzen ein. Ich bitte ihn, mir ein wenig aus seinem Leben zu erzählen. Ja, und dann kommt ein großes Staunen über mich. kein Klagen höre ich, kein Schimpfen. Im Gegenteil, der alte Mann erzählt mir, wie viel Barmherzigkeit Gott ihn in seinem Leben getan habe. Und je länger er spricht, desto mehr wird sein Erzählen ein fröhliches Loben seines großen Gottes, der durch Jesus unseren Heiland sein Vater sei. Als ich gehen will, bittet er: Herr Pfarrer, ich habe noch einen Wunsch. Lesen Sie mir einmal meinen Lieblingspsalm vor, dem Psalm 34. Und ich ziehe mein Testament heraus und fange an zu lesen: Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, welche auf ihn sehen werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zustanden. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die ihm trauen, werden keine Schuld haben. Immer noch lässt er mich nicht gehen. Herr Pfarrer, wir müssen noch einen Vers zusammen singen. Mit sicheren, tastenden Bewegungen räumt er einen ganzen Berg Weiden und Körbe beiseite. Dann kommt ein kleines Harmonium zum Vorschein, das er sorgfältig mit einem roten Tuch bedeckt hat. Nun sitzt der alte Mann vor dem Harmonium, sicher gleiten seine Finger über die Tasten, und während seine blinden Augen aussehen, als schauen sie in die Ewigkeit, fängt er mit kräftiger Stimme an zu singen: Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet, also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Erschüttert stand ich da, hier saß ein armer, blinder Mann und lobte Gott. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Wenn man das hört, fällt doch alle Unzufriedenheit, die auch immer ein Stück Undankbarkeit ist, zusammen wie ein Kartenhaus. Und wir erleben, wie gut es uns eigentlich geht, wie viel Grund zur Dankbarkeit wir haben. Und es bleibt das Lob Gottes. Und nun komme ich zum Abendmahl. Das Abendmahl hat ja einen Begriff, der vor allen Dingen in der katholischen Kirche gebraucht wird: Eucharistie. Wisst ihr, was Eucharistie heißt? Danksagung. Was wir hier machen, ist Danksagung. Wisst ihr das? Danksagung. Dank unserem Gott, Dank unserem Herrn Jesus Christus für das, was er getan hat. Jeder Bissen, den wir nehmen, das sagen wir Dankeschön. Jeden Schluck, den wir nehmen, sagen wir Dankeschön. Ja, großartig, nicht? Wir alle dürfen gemeinsam Dankeschön sagen, danken unserem Herrn, danken für seine Großen und alles, was er getan hat. Wird schön, nicht? Das wollen wir jetzt machen. Danke. Amen.